Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi.
Hallo.
Und beim letzten Mal haben Dennis und Max aufgenommen. Jetzt nehmen wieder Tobi und ich auf. Ein Fangespräch können wir euch gerade leider nicht anbieten. Das ist momentan alles etwas schwieriger. Aber sei es drum, dafür hört ihr uns beide. Und davor hören wir uns doch einmal die Ergebnisse der anderen VfL-Teams an. Die U19 verliert 4:0 bei Duisburg. Das ist also nach dem kleinen Höhenflug geht es da wohl wieder ein bisschen bergab. Die zweite Damenmannschaft verliert 4:2 bei Fortuna Freudenberg. Und die erste Damenmannschaft, um da direkt anzusetzen, sind erstmal Meister geworden und damit nicht aufgestiegen. Ah, das war das letzte Ergebnis, ja. Die erste Damenmannschaft hat 5:0 bei Recklinghausen gewonnen und ist damit Meister geworden. Steigt noch nicht auf, sondern muss noch, ich glaube, in die Aufstiegsrelegation gegen Mainz 05. Mainz 05, besonders relevant, auch bei den Profis. Kommen wir auch bestimmt gleich drauf. Die Aufstiegsrelegation gegen Mainz, das Heimspiel ist mindestens genau an dem Tag, an dem Herbert Grönemeyer einen Auftritt in Bochum hat. Einen der vielen, weswegen die Frauen nicht im Ruhrstadion spielen können. Aber sei es drum. Das ist schade, aber vielleicht findet der VfL irgendwie so eine Lösung. Ansonsten das nächste Spiel der Frauen, was vielleicht auch recht spannend ist von der Terminierung her, ist nämlich am Sonntag vor dem Spiel gegen Leverkusen zu Hause auf dem Leichtathletikplatz gegen Vorwärts Sporthochschule Köln. Um 15 Uhr ist der Anpfiff. Also wer sagt, ich möchte den Fanmarsch nicht mitmachen, der kann ja dahin gehen oder sich zumindest dann, sobald der Fanmarsch ankommt, sich das angucken. So, genug gelabert, wir kommen zum aufregenden Teil. Wirklich
du hast
aufregend.
Die U17 unterschlagen, oder?
Nee, die U17 hat keine Saison mehr.
Also, okay.
Da gibt es kein Ergebnis mehr. Letztes Spiel 27.04. 1:1 gegen Duisburg, die Saison ist vorbei. Aufregend habe ich gerade gesagt. Aufregend waren die letzten beiden Spiele des VfLs. Das 3:2 gegen Hoffenheim haben ja Dennis und Max besprochen. Wir besprechen das nicht weniger aufregende Spiel, und zwar das 4:3 gegen Union Berlin in Berlin des VfLs. Und wieder mal macht es der VfL nach einer 3:0-Führung erstaunlich spannend, wo man auch sagen muss, vielleicht ein bisschen zu spannend. Aber sei es drum. Wir haben ja irgendwann, glaube ich, auch mal gesagt, am Ende fragt dich niemand, wie du die Punkte verloren hast. Am Ende fragt dich auch niemand, wie du gewonnen hast. Hauptsache, du hast die 3 Punkte. Auf jeden Fall ein wichtiger Sieg. Mainz spielt zeitgleich unentschieden gegen Heidenheim. Köln spielt unentschieden gegen Freiburg. Bochum damit eigentlich, ja, ist weg vom direkten Abstieg, geht nur noch um die Relegation. Und hat einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Tobi, die Nerven haben sich wieder beruhigt bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist abgeklungen, ist in Freude umgewechselt. Aber es ist schon Wahnsinn, wie man wieder nach einer 3:0-Führung dann noch so nervös werden muss, ne? Wobei wir uns ja auch in der Halbzeit, zur ersten Halbzeit kommen wir gleich sicher noch, aber in der Halbzeit waren wir uns ja auch einig, man ist gerade noch nervös und im Nachhinein fühlt man sich ja bestätigt.
Ja, dafür kennt man den Verein einfach viel zu gut und wahrscheinlich war auch noch ein bisschen das Spiel gegen Hoffenheim im Hinterkopf. Aber da, du hast ja gerade schon die erste Halbzeit angesprochen, eigentlich rechnest du nicht mehr damit. Also Union war ja wirklich, da von denen kam gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie die Schussstatistik nach der ersten Halbzeit aussah. Es war aber schon so, dass man bei Union einfach sehr dominiert hat. Man war offensiv nicht so, dass man jetzt gesagt hat, okay, man hatte Chancen über Chancen, sondern man war ziemlich effizient, hatte aber trotzdem mehr vom Spiel, was sich dann halt in der zweiten Halbzeit komplett gedreht hat. Aber lass uns doch erstmal auf die erste Halbzeit gucken. Die Aufstellung war eigentlich so, wie man es erwartet hat, mit Osterhage für Lucia. Ansonsten Bero weiter im Mittelfeld. Über die Außen kamen Wittek und Bruschinski. Stöger im Zentrum, vorne Hofmann. Verteidigung hinten gleich und Riemann im Tor. Da war es ja so, dass dann, dass, ich finde, man hat schon in den ersten Minuten gemerkt, okay, das ist fußballerisch ganz gut, was man da auf den Platz bringt. Man hat so ein bisschen Oberwasser gegenüber Union. Und dann kam ja eigentlich so der erste Konter, wo Stöger Bruschinski schickt, du deinen tollen Satz gesagt hast und dann eben dieser Wittek in der Mitte trifft.
Genau, ja, das kannst du echt keinem erzählen. Also Moritz hat ja schon angedeutet, das war genau so. Bruschinski läuft über außen und ich glaube, Hofmann hatte ja vorher den Ball abgelegt zu Stöger, wodurch dann einfach in der Mitte halt quasi keiner war. Und ich sag, in der Mitte ist nur Wittek. Ja, und dann wird halt Wittek angespielt und schießt ihn rein, als wäre er Stürmer. Also, das haben, glaube ich, die wenigsten mitgerechnet. Ich meine, die Flanke von Boschinski kam halt auch perfekt in den Fuß. Wittek musste da gar nicht mehr viel machen, hat er auch selber gesagt. War einfach ein super Zuspiel. Er selber macht einen super Laufweg und knallt das Ding rein. Und plötzlich steht es 1-0. War ja auch wirklich unsere erste richtige Chance.
Ja, also das war ein klassischer Mittelstürmer-Manier. Das meinst du gar nicht von einem Spieler, der irgendwie als Linksverteidiger geholt wurde. Und ist eigentlich gut, dass Wittek da jetzt so seine Position gefunden hat beim VfL und dass man da noch seine Qualitäten nutzen kann. War ja mehr oder weniger notgedrungen jetzt durch einmal die Sperre von Lucia. Letzte Woche war es ja auch ein bisschen über die Verletzung auf den Außen. Dass es dann halt eben zu dieser Aufstellung kam und das scheint dann jetzt tatsächlich unsere produktivste und effizienteste Flügelzange zu sein, weil man muss auch schlussendlich sagen, Bruschinski, der hat jetzt letzte Woche gegen Hoffenheim mehr oder weniger zwei Tore vorgelegt, wie du es nehmen willst. Eins auf jeden Fall ging mit Paslak und jetzt halt das auch nochmal richtig gut gemacht, über außen sich gut durchgesetzt. Also das passt einfach sehr gut und da kann man froh sein, dass man das jetzt irgendwie dann nochmal zum Schluss gefunden hat.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, als wir letzte Woche die Aufstellung gesehen haben, da erstmal ist man ja so grundsätzlich schon ein bisschen irritiert. Aber es funktioniert. Da muss man Butcher einfach recht geben. Er hat jetzt in den letzten Spielen ein Händchen, die Spieler in den Positionen einzusetzen, wo sie dem Team wirklich weiterhelfen. Genauso ja mit Bero, der endlich im Mittelfeld spielt und da auch sehr, sehr stark ist und eben nicht mehr auf dem Flügel rumrennen muss. Und ja, generell, ich meine auch Paslak. Wieder ein super Spiel gemacht, auch offensiv einfach da mit vielen Akzenten, legt ja dann das Tor von Schlotterbeck auf und auch das Tor von Hofmann, ne? Glaube ich auch wieder mit zwei Vorlagen.
Ja, und beide so mehr oder weniger, denkst du, blind in die Mitte geschlagen, aber dann trotzdem war es ja recht gut reingebracht.
Genau, also da ist einfach endlich mal ja Qualität auf dem Flügel, zumindest klappt es über die Flügel. Was ja auch lange gefehlt hat, fand ich. Also man hat häufig in der ersten Saisonhälfte oder auch zuletzt hat man einfach richtig oft einfach schlechte Flanken vom Flügel gebracht, wenn man da schon mal irgendwie Wind frei hatte. Und das ist jetzt aktuell gerade wirklich unsere Stärke. Und ja, hat auf jeden Fall entscheidend dazu beigetragen, dass man dieses Spiel ja letztlich, ich meine, drei von den vier Toren fallen nach Flanken, dass man das Spiel für sich entscheidet.
Absolut. Man muss auch sagen, ich finde, unter Butcher merkt man schon, dass es offensiv ein bisschen besser läuft. Da sind die Abläufe klarer eingespielt und eine Spielidee ist da. Was man dann natürlich auch hinterfragen muss, ist, wieso unter Letsch so lange ein Bero wirklich auf Flügel weitergespielt hat, obwohl du jetzt halt ja ganz klar siehst, im Zentrum ist er viel, viel stärker. Und ja, da weiß ich halt auch nicht, also das ist klar, das mit Letsch ist jetzt irgendwo abgehakt, aber das muss man sich dann wirklich einfach mal irgendwie am Ende der Saison fragen, wie das sein kann, wie das passieren konnte, und dann halt auch Maßnahmen treffen, dass das hoffentlich beim nächsten Trainer, wer es auch immer sein sollte, nicht wieder passiert. Du hast gerade Paslak schon angesprochen, ein bisschen Phänomen beim VfL, dass die Rechtsverteidigerposition so über die ganze Saison gesehen, jetzt gerade bei den letzten beiden Saisons, ein Problem darstellt und dann so zum Schluss eigentlich der Rechtsverteidiger, den alle abgeschrieben haben, da nochmal wichtig wird und seine Qualität beweist und sich in die Mannschaft spielt und da eine feste Rolle hat. So letztes Jahr mit Janko und jetzt mit Paslak.
Stimmt, da ist echt eine ordentliche Parallele da. Wär gut, wenn Paslak das jetzt auch noch dann gut zu Ende bringt. Ich meine, doch, Sackgassen halt ja nicht eingetütet. Aber das war jetzt einfach in den letzten Spielen super, super Leistung von ihm. Und wie ihr schon sagt, eben auch offensiv einfach entscheidend mit dabei, was ja auch sehr wichtig ist. dass man da zumindest über die eine außenseitige Seite offensiv einfach richtig Druck macht. Bernardo ist da ja in der Hinsicht nicht so gefährlich, dafür einfach defensiv noch ein Stück stabiler. Hatte aber auch, glaube ich, beim dritten Tor, genau, da vorne eben auch durch ein gewonnenes Kopfballduell auch dazu beigetragen, dass der Angriff scharf geblieben ist und man dann nochmal über die Seite entsprechend den Ball reinkriegt zu Schlotterbeck.
Du sprichst gerade das dritte Tor an und Schlotterbeck. Was ich ja wirklich witzig finde, ist, dass Schlotterbeck der torgefährlichste Innenverteidiger der Bundesliga ist. Und als das dann das Tor gefallen ist und dann da stand Schlotterbeck 5 Saisontore, fand ich schon ein bisschen sehr wild. Vor allem, wenn du bedenkst, dass er halt am Anfang, als er zum VfL gekommen ist, ich glaube, noch kein Tor in der Bundesliga hatte. Also, der hat beim VfL 7 Tore erzielt, davon 6 mit dem Kopf. Und in der Bundesliga hat er genau 7 Tore, also alle beim VfL. Der hat sich hier schon enorm zu einem Führungsspieler entwickelt. Und dann bin ich mal gespannt, je nachdem, wo man natürlich in der Liga bleibt, inwieweit man da im Sommer vielleicht seine Finger dran bekommen kann. Aber dadurch, dass er halt eben so viele Tore köpft oder macht, wird das Preisschild nicht irgendwie kleiner geworden sein um seinen Hals.
Ja, er hätte noch ein paar Eigentore mehr schießen müssen, dann wäre er vielleicht weniger für andere
Stimmt,
Vereine
das kommt auch noch
interessant.
dazu. Das kommt auch noch dazu.
Also sehr torgefährlich alles in allem, der Mann. Nee, ja, müssen wir mal schauen. Ich denke, die ganze, ich meine, Trainerfrage, Kaderplanung, da ist noch ganz viel zu tun, viel Aufgaben fürs Management, wo wir auch einfach nur hoffen müssen, dass da gute Entscheidungen getroffen werden, damit man das nächste Jahr mit einem guten Kader spielt. Aber erstmal gilt es eben jetzt, noch den Haken dran zu setzen, dass man jetzt die letzten Punkte auch noch einfährt oder eben die anderen sie nicht einfahren, gibt's ja zwei Optionen.
Eben. Eine Sache, also nicht eine Sache, sondern ein wichtiges Thema, was wir jetzt natürlich besprechen müssen, ist die zweite Halbzeit. Und da halt wieder die Sache, wie es sein kann, dass man nach einer 3-0-Führung es schafft, dass es halt noch gefährlich wird. Eigentlich sagst du ja immer 3-0 und der Sack ist zu. Klar, 3-0 zur Halbzeit finde ich persönlich immer recht gefährlich, weil so die andere Mannschaft halt gerade mit so einer jetzt erst recht Mentalität aus der Halbzeit kommen kann. Und wenn du da nicht sofort den Wind aus den Segeln nimmst, mit einem Tor oder halt dann jeden Angriff von denen unterbindest, dann wird's schwierig. Und genau das ist ja halt eben nicht passiert, dass der VfL den Wind aus den Segeln genommen hat. Union hat nach der Halbzeit umgestellt. Für Vogt, Toussaint und Volland kam Aaronson, Bedia und Vertesse rein. Und das hast du dann schon gemerkt, also sie sind im 4-3-3 aufgetreten und ich glaube, Stöger hat danach auch gesagt, dass diese Umstellung beim VfL für Probleme gesorgt hat. Trotzdem ist es ja dann so, dass ungefähr in der 51. Minute der VfL die erste Chance hat durch Ordetz. Und ich sage halt einfach, wenn man da dann trifft und das 4-0 macht, ist der Sack zu. Also dann ist der Deckel drauf und Union ist, ja, die spielen nicht mehr auf. So, dann ist dieser Wind, der frische Wind, den du irgendwie aus der Pause mitnimmst, ist dann raus. Aber dann passiert es halt in der 59. durch so einen Distanzschuss, wie auch sonst. Also es war ja komplett eiskalt abgezogen. Riemann sieht da doof bei aus. Ich würde ihm aber noch nicht mal einen Vorwurf machen. Ich würde eigentlich niemandem einen Vorwurf machen. Außer dass vielleicht Hofmann und Puschinski nicht weit genug nach hinten arbeiten. Aber dann halt auch dieser doofe Doppelschlag in der 63. dann mit Bedia, der sein erstes Bundesligator macht und sich da gut durchsetzt, wo du halt dann wirklich da stehst und also zumindest ich habe mir gedacht, ja, typisch VfL, das gibst du jetzt halt noch aus der Hand.
Ja, hat man für mich drauf gewartet, ne? Aber vielleicht nochmal zu den Gegentoren. Also beim ersten, ja, hat einfach so ein bisschen, haben die Abstände nicht gepasst im Mittelfeld. Der konnte einfach da ein bisschen frei schießen. Wurde nicht ordentlich unter Druck gesetzt. Das kann man schon ein bisschen die Abwehr kritisieren. Und deswegen kann man Riemann auch verstehen, wenn er dann rausrennt und sich über seine Vorderleute beschwert. Aber umgekehrt, wie du schon gesagt hast, er sieht dabei nicht glücklich aus. Ich glaube, ich habe es auch schon mehrfach gesagt. Es sieht einfach immer doof aus, wenn er nicht mal versucht hinzugehen und der Ball einschlägt. Also dann spring halt hin und man sieht offensichtlich, dass du nicht drankommst. Der war schon ja sehr platziert. Aber so sieht's halt einfach doof aus, wenn du nicht hingehst und dann als erstes nach vorne rennst und dich beschwerst, ne? Ja, aber ist halt Riemann, muss man mitleben an der Stelle. Und beim zweiten Gegentor, ja, verliert man halt zwei Kopfballduelle nacheinander. Das deutlich ja schlechtere oder was dann deutlich mehr Konsequenzen hatte, war eben das zweite, was Ordetz dann verliert, wodurch er dann eben auch er direkt einige Meter Rückstand hatte zum Angreifer, kommt dann noch fast wieder in den Zweikampf rein, aber wollte dann eben auch nicht faulen. Das sah schon sehr wieder fast so aus, als könnte man da einen Elfer verursachen. So kommt dann eben der Stürmer zum Abschluss und es steht echt 2:3 und du denkst, ja, das kann doch jetzt nicht sein.
Ja, was ich halt finde, was so ein sehr belebendes Element im Unionsspiel war, neben der Umstellung, war halt auch irgendwo Aaronson, der dafür sehr viel Wirbel gesorgt hat und wo man froh sein kann, dass der nicht von Anfang an aufgestellt wurde. Und ja, nach den beiden Toren, wie gerade schon gesagt, also ich dachte halt wirklich, okay, jetzt ist vorbei, typisch VfL, man verkackt's. Aber ich glaube also das wird sich halt erst am Ende der Saison wirklich entscheiden und dann kann man es bewerten, aber ich würde jetzt behaupten, mit eins der wichtigsten Tore in dieser Saison hat dann in der 70. Minute Philipp Hofmann erzielt. Du hast gerade schon angesprochen, Pastak wieder mit so einer Direktabnahmeflanke rein. Und Hofmann, der dann wirklich auch in dem Spiel wieder gezeigt hat, dass er an sich gearbeitet hat. Er ist fitter geworden. Technisch ist er wieder mehr da. Arbeitet mehr. Macht sein viertes Saisontor, hat auch schon 3 Vorlagen, also 7 Scorer-Punkte. Ist jetzt natürlich unter der Ausbeute von letzter Saison. Aber trotzdem gefällt er mir da vorne sehr, sehr gut. Und da war dann, also das war halt auch trotzdem für mich dieses Tor. Jetzt hast du Union eigentlich den Stecker gezogen. Die waren gerade dran. Und jetzt sollten die so ein bisschen halt einmal so durchatmen und sagen, okay, ja, Mist. War dann trotzdem nicht so, weil dann eben genannter Aaronson sich ganz gut gegen Öhrmann durchsetzt, der ja dann auch in der Zwischenzeit reingekommen ist. Und ja, Hollerbach dann wieder auf den alten Abstand verkürzt. In der 74., wo du dann nochmal die letzten, sagen wir, 20 Minuten mit Nachspielzeit schwitzend vor dem Endgerät sitzt. Du hattest ja, keine Ahnung, ob man das Glück sagen kann, aber du warst ja Kartfahren. Dann die letzten Minuten, also warst verhindert. Und erstmal da, wie fährt sich's dann eigentlich, wenn du weißt, scheiße, der VfL führt da gerade nur noch mit einem Tor gegen Union, während du in der Halbzeit wahrscheinlich dachtest, ach entspannt, drehe ich meine Ründchen und der VfL bringt das entspannt nach Hause.
Ja, das war schon echt belastend. Also, was noch dazu kommt, ich bin ja während der zweiten Halbzeit, musste ich dann leider losfahren und hab dann auf Radio geschaltet und dann wird kurz vor den Nachrichten, so kurz vor 17 Uhr muss das gewesen sein, wird dann nochmal zu Günther Pohl geschaltet und er sagt so mit so einer ganz nüchternen Stimme, ja, neuer Spielstand hier und dann dachte ich, oh nein, die Tonlage, das muss das 3:3 sein und dann sagt er plötzlich 2:4, da war ich dann schon kurz richtig, habe ich mich sehr gefreut. Und dann, genau als ich dann ankam, sehe ich dann Kicker 3:4. Und dann musste ich das Handy in den Spind packen. Und dann sitzt du da so 20 Minuten lang im Kart und hast überhaupt keine Ahnung, was passiert. Hoffst einfach nur. Aber ja, zum Glück haben sie es über die Bühne gebracht. Und ich bin auch echt froh,
Ja.
dass ich das nicht angucken musste.
Ja, ich sag's dir, also ich bin sehr nervös gewesen. Und muss man aber auch sagen, das ist wieder so eine neue Qualität des VfL unter Butcher. Wir haben ja häufig drüber gesprochen, in der 90. Minute irgendwie dann sowas noch hergeben. Jetzt zweimal hintereinander halt eben nicht in der 90. Minute das noch hergegeben, was eigentlich mental wichtig ist. Auf der anderen Seite, und dann könnte man so langsam mal die Überleitung zum nächsten Spiel machen, ist der nächste Gegner Leverkusen. Und ich würde halt einfach mal sagen, da bringt dir gerade jeglicher Aufwind nichts und auch jegliches, ja, wir kriegen keine Tore in der 90. Minute mehr. Leverkusen ist halt in dieser Saison eine Ausnahmemannschaft, wo man fast sagen kann, boah, da einen Punkt holen und das ist schon wie ein Sieg, den du feiern kannst. Wobei man natürlich auch sagen muss, vielleicht ist es ja auch einfach egal, wie das Spiel gegen Leverkusen ausgeht. Weil das ist ja eigentlich das viel wichtigere Spiel vor dem Sonntag 19:30 Spiel.
Ja, das stimmt. Vielleicht aber noch kurz zum Union-Spiel zurück, weil wir noch ein Man of the Match offen haben für das Spiel und wir so gar nicht ausführlich über das 2:0 gesprochen haben. Was Wittek da macht, das kann kein Stürmer von uns.
Das habe ich bewusst offen gelassen, einfach, also Man of the Match und das 2:0, damit wir jetzt darüber sprechen können, weil ich denke mal, wir beide sind uns einig. Maxi Wittek sollte der Man of the Match sein, wobei Paslak auch für mich vorne mit dabei ist. Aber Wittek einfach, auch gerade wegen dem 2:0, für mich eindeutig der Man of the Match. Wie siehst du's?
Ja, auf jeden Fall. Also, wie er ja das 1-0 ganz trocken macht und das 2-0, wie ich ja schon gesagt habe. Also, ich kenne aktuell keinen Spieler bei uns, der das hinbekommt. So, wie er es da gemacht hat in der Szene.
Die Sache ist auch, dass wir halt vorne bis auf Hofmann nur Rechtsfüße haben. Also ein Jimmy zieht sofort ab. Nassano zieht, glaube ich, auch sofort aufs kurze Eck ab. Und ein Wittek hat halt den starken linken Fuß. Das heißt, er stoppt nochmal und macht es dann halt wirklich sensationell. Also ich glaube, er schickt als erstes Doeki ins Leere und dann weiß ich nicht, ob es Leite ist, die er, oder Vogt sogar, die er beide so wegrätschen lässt und dann zieht er halt eiskalt ab. Und das war wirklich für die fehlende Spielpraxis, wo du eigentlich meinst, der Mann hat jetzt auch vielleicht nicht so das Selbstvertrauen, macht er das sensationell. Und ja, danach, ich glaube, spätestens jetzt hat er eine ziemlich breite Brust und wird auch erstmal auf längere Zeit Flügelspieler beim VfL bleiben.
Ja, es gibt zumindest wenig Gründe, ihn da jetzt rauszunehmen.
Nächste
Ja, klar.
Woche Ersatzbank.
Genau.
Jimmy und
Hat schlecht
Asano und so.
gespielt. Hat schlecht trainiert, kommt raus. Ist eh noch nicht ganz klar, wer alles so dann fit ist am Wochenende. Aber trotzdem, erstmal ist das, musst du eigentlich mit der Elf wieder starten, wobei man da natürlich ein bisschen die Diskussion dann aufmachen muss, was mit Toto passiert, ne? Ob er eben zurückkehrt. Wo man dadurch das Mittelfeld wieder umstrukturiert. Lief ja jetzt gegen Hoffenheim auch nicht so schlecht. Umgekehrt hat mir das mit Osterhage, Bero und Stöger schon sehr gut gefallen. Deswegen weiß ich nicht so ganz, was wir da jetzt am Wochenende machen.
Ja, für mich ist es ein bisschen der Heimspiel-Toto, den du gerade in so einem Spiel brauchst.
Vor allem, weil man
Die
ja ein bisschen defensiver spielen muss.
Frage ist auch, wohin packst du Bero? Packst du ihn auf die Bank oder packst du ihn auf den Flügel? Und ich würde halt sagen, wenn Bero da als Alternative auf den Flügel geht, weiß ich nicht. Den fand ich im Mittelfeld sehr, sehr stark. Auf dem Flügel sind seine Qualitäten verschenkt. Aber trotzdem gehe ich eigentlich davon aus, dass ein Toto spielen wird neben Osterhage und Stöger. Und hoffe halt dann, dass vorne Wittek und Buschinski zusammen mit Hofmann den Angriff bilden.
Ja, du kannst halt jetzt nicht Wittek oder Buschinski erklären, dass er raus muss, weil damit Bero auf dem Flügel spielen kann. Das sehe ich
Eigentlich
nicht.
nicht.
Also Bero hat
Eigentlich
nicht
nicht.
schlecht gespielt, aber jetzt auch nicht besser als Wittek oder Buschinski. Und deswegen, also wenn Toto reinkommt, ja, dann wahrscheinlich am ehesten für Bero. Würde ich auch so sehen. Und dann muss Bero eigentlich auf die Bank. Aber gucken wir mal. Letztlich sehen wir es dann erst am Sonntag. Du hast gerade schon angedeutet, es könnte schon vorher am Samstag was passieren, was in unsere Richtung läuft.
Ich
Hoffen wir
glaube, da müssen wir
natürlich.
jetzt kein Geheimnis drum machen. Jeder VfL-Fan, der ein bisschen in der Grundschule aufgepasst hat, hat sich's errechnen können. Mainz ist gerade 4 Punkte hinter uns. Es sind noch 2 Saisonspiele. Bedeutet, verliert Mainz eins der beiden Spiele, ist der VfL nicht abgestiegen. Und im Idealfall verliert Mainz nämlich das Spiel gegen Dortmund, was am Samstag um 18:30 in Mainz ist. Und dann kann der VfL am Sonntag um 19:30 das Spiel gegen den Meister, ungeschlagenen Meister, ganz entspannt angehen, ohne sich auch nur einfach eine Sekunde Gedanken darüber zu machen, wo man am Ende, ob man nächste Saison eventuell in der zweiten Liga spielt oder ob man nochmal nach Düsseldorf muss für die Relegation. Dementsprechend sind natürlich erstmal alle Augen in Bochum am Samstag um 18:30 nach Mainz gerichtet, in der Hoffnung, dass der BVB seinen Finaleinzug in die Champions League, der ja heute war, vergolden möchte und die Euphorie und den Schwung aus diesem Spiel mitnimmt in die Partie und Mainz ein bisschen für letzte Saison ja, da was zurückzahlt.
Ja, da sind auf jeden Fall noch ein paar Rechnungen offen auf Dortmunder Seite. Auch Schlotti, in dem Fall der Dortmunder, wird sicherlich vom Bochumer Schlotti ordentlich eine Ansage bekommen, dass er das Spiel vernünftig zu spielen hat.
Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Paslak wahrscheinlich auch noch die Kontakte nach Dortmund hat. Also ich denke mal, da kommen ein, zwei Nachrichten aus Bochum an beim BVB.
Genau, also ja, hoffen wir mal, dass sie es gut spielen. Andererseits, ja, können wir nicht beeinflussen. Wenn es für uns läuft, freuen wir uns. Wenn es nicht für uns läuft, stecken wir euch den Kopf in den Sand. Dann gibt es eben Sonntag dieses Spiel, wo man es dann direkt schaffen kann. Und es wäre natürlich schon einfach eine coole Story, wenn man es wieder gegen Leverkusen zu Hause schafft. Und damit gleichzeitig sogar auch noch die Serie von Leverkusen beendet, die da angefangen hat. oder sagen wir es mal, danach angefangen hat, ja, letztes Jahr nach der Niederlage.
Es wäre halt ein typisches VfL-Ding, wenn man das dann irgendwie schaffen könnte. Auf der anderen Seite, also Leverkusen ist natürlich auch sehr stark in der Rotation drin. Die spielen mir aber viel zu stark. Also ich hoffe wirklich sehr, dass Dortmund einfach Mainz abschießt, so wie sie es mit Augsburg gemacht haben, dass sie da komplett drüber rollen und die Ersatzspieler sich beweisen wollen beim BVB. Einfach weil ich möchte nicht in das Spiel gegen den ungeschlagenen Meister gehen mit dem Gedanken, shit, das musst du halt hier gewinnen. Das Spiel danach in Bremen könnte ein bisschen wichtiger werden, also könnte ein bisschen leichter werden für den VfL, abhängig davon, ob Bremen halt noch Chancen auf Europa hat oder nicht. Dementsprechend, ja, mal gucken. Und es hängt natürlich auch davon ab, wir gucken jetzt natürlich nur auf Mainz gegen Dortmund, wie Köln die letzte Chance ergreift auf die Relegation, nämlich gegen Union Berlin um 15:30 Uhr. Weil wenn Köln gegen Union gewinnt, ich glaube, das letzte Spiel von Union ist gegen Freiburg und für Freiburg wird es sehr wahrscheinlich noch um Europa gehen, dann könnte es sogar sein, dass man da statt Mainz Union hinter sich lässt. Aber hoffen wir einfach darauf, dass es jetzt am Samstag schon entschieden ist für den VfL.
Ja, also ich glaube halt tatsächlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man gegen Leverkusen was holt, größer ist, wenn wir schon durch sind, weil die Jungs dann einfach, also so mit diesem Glücksgefühl spielen und einen freien Kopf haben in dem Spiel. Und in einem anderen Fall ist man halt schon so ein bisschen unter Druck, wie du es schon gesagt hast, dass man da am besten was holt, damit man nicht am Ende am letzten Spieltag so auf Messerschneide ist. Wie unangenehm das ist, in so einen letzten Spieltag reinzugehen, wo alles passieren kann, haben wir sicherlich alle vom letzten Jahr noch im Kopf, auch wenn es da sehr, sehr gut am Ende gelaufen ist und auch sich frühzeitig schon abgezeichnet hat, aber das wollen wir sicher nicht, dass am letzten Spieltag potenziell noch die Sache dann doch Richtung Relegation kippen kann. Insofern, ja, Samstag hoffen, dass das für uns läuft und ansonsten Sonntag alles reinhauen. Ja, wie schon gesagt, zu Hause können wir Leverkusen schlagen.
Und der rutscht einfach Gladbach noch unten rein. Ich habe mir gerade mal deren Restprogramm angeguckt. Die spielen noch gegen Frankfurt. Ich meine sogar in Frankfurt, wenn ich das richtig gesehen habe. Weil nee, in Gladbach, aber trotzdem. Und danach gegen Stuttgart. Also wenn sie auch jetzt Samstag nichts gegen Frankfurt holen. Und ja, dann wird es gegen Stuttgart wahrscheinlich auch schwer, die am letzten Spieltag zu Hause dann nochmal die grandiose Saison vergolden wollen. Aber naja, das ist viel Konjunktiv. Wie gesagt, Samstag kann schon entschieden sein, weit entschieden sein für den VfL. Das werden wir dann sehen. Ab, lass mich ausrechnen, 20:30 Uhr ungefähr. Ich hoffe es natürlich auch, dass das Samstag schon entschieden ist oder schon vor dem letzten Spieltag aufgrund verschiedener Sachen. Nummer eins, Andreas Lute beendet ja wahrscheinlich seine Karriere und das wäre dann einfach ein sehr schöner Abschluss, wenn er nochmal zum Abschied das Trikot tragen kann vom VfL und wenn er nur eingewechselt wird. Und Nummer zwei, ein Spieler, über den wir halt wenig reden hier im Podcast, weil er noch keine Einsatzminuten hat, ist Elezi, der unglaublich ein Teamplayer ist von dem, was man mitbekommt. Und dem gönne ich es einfach auch, dass er jetzt noch irgendwie Bundesliga-Minuten sammelt. Ich finde es halt auch bei ihm einfach geil, dass er spielt keine Minute und dann ist er nach dem Spiel immer so der Full-Kit-Typ, der da über den Platz läuft und einfach bereit ist, da irgendwie eingewechselt zu werden. Also wirklich einfach ein wirklich, wirklich geiler Typ. Und ja, Lute und Elitzi würde ich es halt einfach gönnen, dass es entschieden ist vor Sonntag, dass die ihre ersten Minuten, also Elitzi seine ersten Minuten und Lute seine letzten Minuten sammeln können.
Ja, das wäre natürlich echt sehr, sehr schön, würdiger Rahmen. Nichtsdestotrotz würde ich das Spiel am Sonntag auch so oder so nicht verschenken. Also dieser Reiz, dass man die Serie noch brechen kann. Ich würde da schon alles reinhauen, unabhängig davon, ob Samstag schon alles durch ist. Also da, ja, ich meine, wenn jetzt Lute im Tor ist, ist er ja nicht schlecht oder so, ne? Aber ich würde jetzt nicht anfangen, irgendwie schon vorm Spiel das Team, was jetzt zuletzt so gut war, in Anführungszeichen zu verschlechtern, um irgendwie Leuten nochmal Einsatzzeiten zu geben. Sondern
Ja,
eher, wie du
wobei,
gesagt hast,
also
einwechseln.
ich weiß eben halt dieses Einwechseln, ich würde Lute gerade halt, wenn's, das ist, darüber müssen wir eigentlich nicht reden. Es ist sehr viel Konjunktiv und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wir beenden die Folge hier und schauen nach der Folge, nach dem Spiel gegen Leverkusen darauf, was passiert ist und was man wirklich als Ist-Situation besprechen kann.
Ja, da hast du recht. Das wäre jetzt sehr viel Spekulatius gewesen.
Deswegen wünschen wir euch eine angenehme Woche und hoffentlich können wir alle Samstagabend feiern. Dann hören wir uns nach dem Spiel gegen Leverkusen wieder.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao.